Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Der Gedanke ist eigentlich kaum zu ertragen, dass Holocaust-Überlebende und NS-Opfer im Ukraine-Krieg schon wieder um ihr Leben bangen müssen. Letztens gab es schon ein Opfer, 96-jährig. Den Nazis hat er überlebt, die russischen Raketen nicht. Um diesen Menschen zu helfen, wir sind Zehntausende, gibt es jetzt ein Netzwerk von 30 deutschen Institutionen. Das sind Museen, Gedenkstätten, Vereine. Mit dabei ist auch das Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit in Berlin. Die Direktorin ist Christine Glauning. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Walzer.
Erinnern wir vielleicht erstmal an Boris Romanchenko, seligen Angedenkens, ein Mann, der den Holocaust überlebt hat, der durch eine russische Rakete in Kharkiv getötet wurde. 96 Jahre alt ist er geworden. Es gibt noch viele weitere Holocaust-Überlebende, Überlebende des NS-Regimes in der Ukraine. Wie groß ist die Gefahr gerade für diese Menschen?
Nun, wir sind natürlich alle als Teil dieses Hilfsnetzwerkes, also Gedenkstätten und Erinnerungsorte aus ganz Deutschland, in großer Sorge um die noch lebenden ehemaligen NS-Opfer und Verfolgten des NS-Terrors. Und natürlich ist die Gefahr für diejenigen, die noch im Land sind, sehr groß. Und man muss sich vorstellen, die meisten, die noch leben, sind weit über 90, waren damals Kinder, sind während des Krieges als Kinder oder Jugendliche zur Zwangsarbeit verschleppt worden. Und sie leben in Kiew oder in Kharkiv oder anderen Regionen, die jetzt eben hart umkämpft sind, leben wieder inmitten eines Krieges, müssen zum zweiten Mal in ihrem Leben einen Krieg erleben, haben oft wenig Möglichkeit, sich auch zu retten. Wir wissen von einigen, mit denen wir in Kontakt sind, also zum Beispiel Nadezhda Slesareva, sie ist als 13-Jährige zur Zwangsarbeit verschleppt worden. Sie war vor einigen Jahren noch bei uns im Dokumentationszentrum für eine sehr bewegende Schülerbegegnung. Es gibt auch ein Theaterstück des Dokumentartheaters Berlin über sie. Sie wollte zuerst nicht fliehen, wollte Kiew nicht verlassen. Es ist auch wohl vor kurzem ein Enkelkind geboren worden. Aber sie konnte dann doch flüchten und ist nun mit ihrer Familie erstmal in Sicherheit in Polen. Das ist beruhigend, aber es gibt auch ein anderes Beispiel. Viktor Sosow, er lebt mit seiner Tochter in Kiew. Und wir haben ihn kennengelernt im Rahmen einer deutsch-ukrainischen Jugendbegegnung in Kiew 2019, wo die Teilnehmenden mit ihm ein Gespräch geführt haben. Er lebt mit seiner Tochter in Kiew und er wagt nicht, die Stadt zu verlassen. Und mittlerweile wird es wirklich auch gefährlich und ist kaum mehr möglich, gerade die großen Städte zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen.
Was ist mit auch Angehörigen, Freunden, Nachbarn? Gibt es da welche, die sich den älteren Herrschaften annehmen?
Die meisten leben ja mit Angehörigen, mit Kindern oder Enkelkindern zusammen. Und natürlich ist der Familienzusammenhalt und die Unterstützung durch die Familie elementar. Aber dieses Hilfsnetzwerk versucht eben, die Kontakte zu bündeln und zu fragen, wo gibt es Bedarfe, wird Geld benötigt, wird Unterstützung benötigt bei der Flucht oder hier Aufnahme. Also wir versuchen das in wöchentlichen Runden zu besprechen und möglichst schnell und unbürokratisch Hilfe zu leisten.
Wie kann das genau aussehen? Wie kann praktische Hilfe für NS-Überlebende in der Ukraine, die jetzt bedroht sind, die jetzt in ihrem Leben bedroht sind, aussehen?
Es gibt ein Spendenkonto, wo Stand vor wenigen Tagen immerhin schon 10.000 Euro eingegangen sind. Und alle, die an diesem Netzwerk auch beteiligt sind, bemühen sich auch über ihre Kanäle Kontakt aufzunehmen, zu versuchen auch Transporte zu organisieren mit Medikamenten, Geld zu überweisen oder eben auch tatsächlich konkret mit den Angehörigen Kontakt aufzunehmen und versuchen Wege zu finden, sie aus dem Land zu holen.
Wie ist denn überhaupt die Datenlage? Also Sie sprechen ja selbst von ca. 42.000 Überlebenden in der Ukraine, 42.000 Überlebenden des NS-Regimes. Sind die alle bekannt einzeln? Hat man da jeweils Adressen? Hat man da Kontakte?
Also mit Sicherheit wissen wir nicht von allen 42.000 Überlebenden die Adressen und bestehen die Kontakte. Also man muss sich auch überlegen, dass viele nicht darüber gesprochen hatten. Also die Ukraine war Teil der Sowjetunion. Alle NS-Opfer in der Sowjetunion, gerade die heimkehrenden Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen, galten als Kollaborateure und Verräter. Deswegen waren sie stigmatisiert, auch nach ihrer Heimkehr. Heimkehr. Und viele haben bis heute nicht darüber gesprochen und sie werden das wahrscheinlich jetzt auch kaum mehr tun.
Das heißt, wir erleben da eine ältere Generation, eine hochbetagte Generation, die jetzt noch einmal einen Krieg erleben muss, retraumatisiert wird und vielleicht auch unter schwerer psychologischer Not leidet?
Das denke ich, kann man schon so sagen. Es gibt noch ein anderes Beispiel, einen Kontakt über Social Media. Zwei sehr hochbetagte ehemalige Zwangsarbeiterinnen, Tetjana Radivilowska und Eugenia Skoda, 95 und 96 Jahre alt, die in Kiew leben, während des Zweiten Weltkrieges beide gemeinsam bei der Balzenfabrik in Hannover Zwangsarbeit leisten mussten und dort auch schon Luftangriffe erlebt und überlebt haben. Und sie haben geschrieben, wie groß die Angst jetzt ist durch einen zweiten Krieg, und die eine hat geschrieben, wenn ich nun Sirenen höre, die einen Luftangriff ankündigen, dann ist die Angst noch mal größer, als es in meiner Jugend war. Also die Situation wird zum Teil noch als noch bedrohlicher empfunden als während des Zweiten Weltkrieges.
Weil Sie sagen, dass viele sich nicht trauen, die Orte zu verlassen, vielleicht auch zum Teil die Wohnungen nicht zu verlassen. Wenn Sie Kontakt haben zu den Überlebenden, bringt es dort etwas, sie anzurufen, sie vielleicht zu versuchen zu überzeugen, wenigstens in den Luftschutzkeller zu gehen?
Also unser Kontakt läuft vor allem über Kollegen, Kolleginnen in der Ukraine, die den direkten Kontakt haben. Es hängt zum Teil auch einfach mit der Sprache zusammen. Und ich kenne einen Fall, da hat ein deutscher Fotograf versucht, eine Überlebende zu überreden, die Ukraine zu verlassen und nach Deutschland zu gehen. Aber sie wollte nicht, sie wollte bleiben. Also ich denke, es ist oft schwer, die Heimat zu verlassen, die Familien zu verlassen. Und der Weg ist einfach für Menschen in diesem Alter unglaublich beschwerlich. Und ich denke, die meisten trauen sich das auch nicht zu. Die beiden Ukrainerinnen, die ich gerade erwähnt habe, in Kiew mit 95, 96 Jahren, die wagen es auch nicht mal, Schutz zu suchen während der Luftangriffe, weil es keinen Luftschutzkeller in ihrem Haus gibt und weil sie einfach zu alt sind und zu schwach sind, um schnell in einen benachbarten Luftschutzkeller zu gehen. So schlafen sie angezogen und hoffen, dass sie überleben die nächsten Luftangriffe.
Und Ihr Netzwerk zur Unterstützung von NS-Überlebenden in der Ukraine, braucht das noch mehr Unterstützung auch von der deutschen Öffentlichkeit oder von der Politik? Was würden Sie sich noch erwarten?
Also wir wünschen uns natürlich Spenden, damit wir in der Lage sind, diejenigen, die wirklich auch Geld brauchen, zu versorgen oder womit wir notwendige Medikamente oder was auch immer benötigt wird, beschaffen können. Das ist mit Sicherheit eine wichtige Hilfe und Unterstützung. Wir würden uns auch wünschen, dass dieses Hilfsnetzwerk größere Verbreitung erfährt und die Menschen es weitererzählen.
Da haben wir ja schon ein bisschen etwas dazu beigetragen mit unserem Gespräch, glaube ich. Und spenden kann man auf Ihrer Internetseite oder wie geht das praktisch?
Es gibt eine Website für das Hilfsnetzwerk, die findet man auch auf unserer Website.
Von Ihrem Dokumentationszentrum?
Genau.
Das Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit in Berlin, was geleitet wird von Christine Glauning, Teil also dieses Netzwerkes von insgesamt 30 Gedenkstätten, Museen, Initiativen, Vereinen, dieses Netzwerk zur Unterstützung von NS-Überlebenden in der Ukraine. Zehntausende sind das, gerade ältere Damen und Herren, die im Alter über 90 sind, wir haben es gehört, und bedroht sind in ihrem Leben während dieses Krieges. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen auch, Herr Balzer.